Der SWR-Sport-Podcast Nur der FCK mit dem FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Er war zu Gast und hat nochmal zurückgeschaut. Er blickt nach vorne und hat sich zum Thema Transfers geäußert.
Ganz genau. Und da haben wir über Namen gesprochen wie Mike Wunderlich als möglichen Co-Trainer oder auch Dominik Heinz als Rückkehrer auf den Betze.
Er hat uns auch nochmal erzählt, warum die Messlatte in der zweiten Liga so hoch ist und warum es so schwer wird in der kommenden Saison mit 3 Bundesliga-Absteigern.
Und er hat uns verraten, was er davon hält, dass in Kaiserslautern eigentlich die ganze Saison über Thorsten Lieberknecht diskutiert wurde und warum er an ihm festgehalten hat.
Also reinhören in unseren Podcast.
Nur der FCK, der SWR-Sport-Podcast.
Und da sind wir wieder, der Podcast nach der Saison, nur der FCK von SWR Sport im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir wollen die Saison analysieren und so ein bisschen natürlich auch in die Zukunft schauen mit dem Geschäftsführer des FCK, Thomas Hengen, hallo.
Hallo zusammen.
Thomas, die Mannschaft, das Trainerteam hat Urlaub. Hattest du auch schon mal einen Tag nach Magdeburg ohne Handy, ohne Fußball?
Nee. Bis jetzt noch nicht.
Kommt noch.
Kommt hoffentlich irgendwann noch. Ja, aber das ist ja normal in der heutigen Zeit mit E-Mails und Smartphones. Das ist ganz normal. Aber es ist ja jetzt auch Transferzeit. Mhm. Die läuft ja immer durch. Auch schon vor Saisonende werden da Gespräche oder Vorgespräche geführt und Fakten ausgetauscht. Deswegen ist das ein ganz normaler Ablauf wie jedes Jahr.
Das heißt auch der ständige Austausch in dieser Zeit mit dem Sportdirektor, logischerweise Marcel Kloß.
Der ist in dieser Woche tatsächlich was weniger, weil er jetzt auch mal eine Woche weg ist. Und ich habe ja noch eine schulpflichtige Tochter. Ich kann sowieso erst in den Ferien, aber das passt ganz gut. Dann können wir uns ergänzen, dass er früher geht, ich später geht. Aber trotzdem wird ab und zu, nicht jeden Tag, aber ab und zu schon mal telefoniert.
Hat er sein Handy auf deins umgestellt?
Umleitung. Ja, genau. Nein, so weit sind wir ganz noch nicht. Das reicht auch so, wenn wir E-Mails austauschen. Man muss ja nicht immer stundenlang miteinander telefonieren.
Der Blick geht natürlich erstmal zurück zur Analyse. Ihr habt ja schon vor dem letzten Spiel gesagt, ihr wollt die Saison nach dem Magdeburg-Spiel zum Glück auch, denke ich mal, mit einem positiven Ausgang noch mit der Verbesserung auf Platz 6 analysieren. Wie ist denn auch mit dem Trainerteam zusammen diese Analyse der vergangenen Saison ausgefallen?
Also insgesamt sehr detailverliebt gewesen. Wir waren wirklich in der Tiefe drin. Und natürlich haben wir viele Sachen gut gemacht, viele Sachen nicht so gut und auch einige Sachen schlecht, wie zum Beispiel unsere Standardthematik. Haben analysiert, dass wir im Umschalten natürlich nach wie vor sehr stark waren, hohes Pressing gespielt haben, aber dass wir auch die Balance dazwischen brauchen, dass wir auch mehr Ballbesitz brauchen. Auch die Lösung mit Ball, wenn uns der Gegner den Ball öfters geben möchte, was ja auch in der neuen Saison ab und zu auf dem Betzenberg passieren wird. Ja, da sind viele gute Ansätze dabei, das müssen wir jetzt noch verfeinern und sind auch in der Analyse gekommen, dass wir noch mehr Manpower brauchen, dass wir einfach den Trainer-Staff breiter aufstellen in der neuen Saison.
Ja, zumal am Ende der Saison ja auch der Co-Trainer gefehlt hat, also der nominelle Co-Trainer.
Der nominelle war krank, genau. Der Nick Martin hat das aufgefangen mit Max zusammen. Deswegen haben wir auch für solche Fälle, wollen wir dann in der nächsten Saison auch besser und breiter aufgestützt sein, dass wir alles abdecken können.
Zwei Nachfragen direkt dazu, weil du gerade eben gesagt hast, es wird in der neuen Saison öfter vorkommen, dass der Gegner euch den Ball gibt. Das heißt, du rechnest mehr damit, dass die anderen mauern und ihr machen müsst?
Auf dem Betzenberg auf jeden Fall. Ne, aber auswärts ist das wieder ein anderes Spiel. Und auch da haben wir die Analyse, Thema System, Thema Herangehensweise zu Hause, auswärts. Die kann unterschiedlich sein und müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie der Kader dann am Ende aussieht. Das ist ja immer die Hauptproblematik. Wen hast du denn dann tatsächlich zur Verfügung? Wie sieht die Kadertiefe aus? Welche Spielertypen hast du? Was kannst du spielen? Aber ja, wir haben schon eine genaue Vorstellung davon.
Und die zweite Nachfrage, weil du gesagt hast, breiter aufstellen, kannst dir vorstellen, es sind natürlich auch dazu, wie immer ja ganz, ganz viele Fragen gekommen, auch wie immer, wenn du kommst, wirklich unfassbar viele Fragen. Und da natürlich ein Name in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder genannt wurde, gab es auch dazu einige Fragen, unter anderem von Dennis. Stimmt es, dass Mike Wunderlich Co-Trainer wird?
Ja, ihr kennt ja, dass wir keine Themen vorher kundgeben können, wenn sie noch nicht fest sind oder unterschrieben sind. Eine andere Co-Trainer-Thematik kann ich sagen, wir sind immer mit ehemaligen Spielern im Austausch und wollen das auch weiter forcieren, so wie wir es jetzt auch mit ehemaligen Profis wie Sean Zimmer gemacht haben bei der Amateurmannschaft, dass wir den einen oder anderen weiter auch in die Vereinsarbeit einbinden möchten. Und bei der U19 haben wir zum Beispiel Kevin Kraus als Co-Trainer für die neue Saison gewinnen können und auch da mehr Erfahrung nochmal aus dem Profibereich in den Jugendbereich zu machen. Und das werden wir weiter auch forcieren, wenn wir aufsteigen mit der U21, was wir doch alle hoffen, müssen wir da auch den einen oder anderen, sagen wir mal, etablierten oder erfahrenen Spieler dazu tun, dass wir eine Chance haben, auch in der Liga bleiben. Das wird sehr, sehr wichtig sein.
Wie wichtig wäre denn dieser Aufstieg der U21, um ganz einfach mal denen, die mit Profivertrag doch noch ein Stück weit hinten dran stehen, eine Klasse höher anzubieten?
Es geht gar nicht nur um die Profispieler, es geht um den ganzen Verein. Ich glaube, das ist auch eine Signalwirkung auch ans NLZ. Die letzten Jahre, dass wir weiterhin investiert haben, dass wir weiterhin an die Jungs glauben, an die Arbeit glauben, an unsere Identität glauben, wie wir arbeiten, dass wir Jungs nach oben bringen wollen. Dass der Mika Hase, Leon Robinson, nur die zweimal zu nennen, die anderen, die dieses Jahr ihre Debüts gegeben haben. Das ist außergewöhnlich viel dieses Jahr, das muss man auch sagen. Du hast auch mal Jahrgänge oder Jahre, wo es ein bisschen dünner ist, aber das muss unser Weg weiterhin sein. Das ist unsere Zukunft. Ich glaube, wenn wir mal, ich glaube letztes, vor 10 oder 9 Jahren, ich habe es nicht genau im Kopf, hat die U21 in der Regionalliga gespielt. Das ist elementar wichtig für die NLZ-Spieler, auch vom Niveau, schneller sich zu adaptieren, nur 19 Spieler schon schneller im Regionalfußball zu haben. Und das sind schon Kaliber, was für Mannschaften da rumlaufen, wo du da spielen musst unter Druck und kannst einfach nächsten Schritt viel eher gehen. Aber auch für die Trainer das Ganze drumherum. Deswegen, das wird eine große Herausforderung, aber es ist auch eine riesen Auszeichnung für alle.
Macht es das eigentlich auf dem Transfermarkt einfacher oder schwerer?
Einfacher also, natürlich. Viel einfacher, wenn du ein sogenanntes Top-Talent und mal holen willst und die sagen dann, ja, aber ich kann ja keine Spielpraxis dann kriegen, Oberliga will ich nicht spielen. Die kommen dann schon eher zu uns in der Regionalliga, weil das auch gesehen wird, dass das ein gutes Sprungbrett ist.
Aber in der Summe sind es dann sicherlich insgesamt mehr Transfers. Sollte jetzt, gehen wir mal davon aus, wir nehmen jetzt heute hier an einem Freitag auf, einen Tag danach spielt die U21, kann den Aufstieg fix machen, ein Punkt reicht, sind wir mal optimistisch, dass es klappt, sind es dann in der Zahl vielleicht auch insgesamt mit den Profis, mit dem Regionalliga-Kader mehr Transfers?
Definitiv. Deswegen haben wir ja auch Nick Martin dazu geholt, dass wir relativ früh die Kader stehen haben. Dieses Jahr sind wir sehr, sehr früh, auch bei der U21. Trotzdem musste den modifizieren in einer höheren Liga. Und auch da ist der Personaletat und das Budget geht natürlich nach oben. Du musst einfach mehr Geld in die Hand nehmen, um dann auch eine reelle Chance haben, drin zu bleiben, was auch unser Ziel ist.
Unabhängig von den Transfers, die Mehrkosten, sind die alle eingepreist? Man muss im Fritz-Walter-Stadion spielen, Ordner, Personal, die Reisen sind wesentlich weiter als noch in der Oberliga. Ich denke mal, das ist aber alles eingepreist in der Etat-Vorplanung für die kommende Saison.
Natürlich ist das eingeplant, nur die Kosten werden natürlich steigen. Die Einnahmen werden nicht signifikant höher sein als in den letzten Jahren, weil wir immer Sondereffekte haben, wie im ersten Jahr mit dem Aufstieg, im zweiten Jahr mit dem Pokalfinale und im dritten Jahr mit Transfers, was auch im vierten Jahr in diesem Jahr vielleicht noch passieren kann, dass wir noch Transfereinnahmen haben. Aber das ist immer die Balance, das zu halten. Du brauchst Geld auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite brauchst du eine gute Mannschaft.
Bevor wir weitersprechen, wollen wir nochmal den schon eben angesprochenen Sportdirektor Marcel Kloß hören. Den hatten wir im Podcast zusammen mit Sepp Stabel. Das war allerdings, muss man dazu sagen, vor dem letzten Spiel in Magdeburg. Da wart ihr noch Tabellensiebter und da hat Marcel Kloß Folgendes kundgetan.
Am Ende muss man natürlich auch sagen, wir sind seit dem dritten Spieltag nie schlechter als Platz 7 gewesen. Aber wir wissen ganz genau, wo wir hier sind. Das ist natürlich nicht der Anspruch des FCK, sondern der Anspruch des FCK ist natürlich auch wieder irgendwann Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, wir haben ein Fundament jetzt auch geschaffen im vierten Jahr zweite Liga, auch mit einem Kader, um jetzt im Sommer nochmal on top drauf aufzubauen, um uns dann nächstes Jahr wieder ein Stück weit zu verbessern und eine bessere Saison zu spielen.
Verbessern ist mein Stichwort. Das war, wie gesagt, vor dem letzten Spiel in Magdeburg. Da habt ihr euch ja sogar nochmal verbessert von 7 auf 6. Aber ich glaube, da kannst du d'accord mit dem Sportdirektor, mit Marcel Kloß gehen.
Ja, wir haben uns definitiv stabilisiert. Wir haben ein gutes Fundament. wenn man jetzt die letzten 4 Jahre Revue passieren lässt mit Platz 9, Platz 13, Platz 7, Platz 6, dann ist auch die Tendenz vom Altersdurchschnitt. Wir waren beim Start im ersten Jahr, glaube ich, über 27 Jahre, jetzt sind wir unter 25 Jahre. Also auch da in der Entwicklung plus die, am Anfang hatten wir gar keine Jungprofis auf dem Platz. Jetzt haben wir 6, 7, 8, 9 gehabt und dementsprechend mehr Gelder fließen dann auch zurück, weil wir unter 23 Profis eingesetzt haben. Und dann kriegst du ja ein paar hunderttausend und das macht sich schon bemerkbar. Zumal wir, wie vorhin gesagt haben, die Budgets ja überall nach oben fahren müssen. Wir bauen jetzt auch im Fritz-Walter Stadion eine dritte Kabine, weil wir die sogenannte aktuelle Gästekabine in die Heimkabine der U21 behalten möchten und haben dann einen eigenen FCK-Trakt und die Gästekabine wird außerhalb des Lizenzspielertrakts umgebaut. Da werden die Gäste dann in Zukunft sich umziehen, dass die U21 auch gar nicht mehr umziehen müsste, genauso wie die Profis nicht, dass jede Mannschaft eine eigene Kabine hat. Also auch das war eingeplant, aber das kostet natürlich auch alles Geld.
Wie sehr hast du dich trotzdem in den vergangenen 2 Jahren darüber geärgert? Ihr wart ja durchaus nah dran, noch zur Vorrunde oder so, dass es mit diesem Sprung ganz nach oben noch nicht geklappt hat.
Naja, das ist Sport, ne? Also man kann viele Dinge planen, aber halt keine Ergebnisse, sondern nur Leistung und Engagement. Und diese, ich glaube, wir haben eine Dynamik und eine Leistungsgesellschaft auch wieder im NLZ nach oben gezogen. Der Anspruch ist wieder ein ganz anderer, auch von den Spielern, von den Trainern, wenn du mit denen sprichst, ist das gewachsen und sowas muss wachsen. Man muss auch sagen, diese Regeln in der Qualifikation von Tabellenplatz 2, wenn du als erstes Spiel musst ja schon gewinnen, schon hast ein Problem, weil du schon wieder 2 Tage später spielen musst. Also war schon ein komischer Modus. Aber nichtsdestotrotz war man nah dran mit einer sehr jungen Mannschaft. Das war auch bewusst, genauso dies Jahr auch. Wir haben gesagt, die jungen Spieler müssen diese Entwicklung, diese Erfahrung halt auch machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dieses Jahr zeigt sich das auch.
Apropos Sportler, du selber bist ja auch dein Leben lang schon Fußballer oder jetzt immer noch im Fußball tätig. Das heißt, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, man will immer mehr. Ne? Man ist immer, diese Gier muss immer da sein, das predigt er ja wahrscheinlich auch. Wie schwer ist es dann trotzdem, du hast gerade ja auch aufgezählt, wenn man jetzt mal rein auf Zahlen, auf Fakten guckt, auf die Platzierung, auf den Altersdurchschnitt. Ihr habt auch vor der Saison gesagt, besser als Platz 7, ihr seid Platz 6. Das heißt im Prinzip, ihr habt Saisonziel erreicht, ihr habt andere Kriterien auch erfüllt. Das heißt, rein da, wenn man das betrachtet, kann man sagen, ist doch alles eigentlich gut gelaufen. Inwiefern kannst du dann trotzdem nachvollziehen und vielleicht auch mitfühlen, dass natürlich einige Leute trotzdem damit nicht zufrieden sind oder dass einfach, das spürt man ja auch, so dass ich glaube, der Abschluss war jetzt dann doch, war gut, war versöhnlich, aber im Endeffekt waren viele dabei, die gesagt haben, boah, es hätte doch eigentlich mehr gehen müssen. Also kannst du das irgendwie nachvollziehen, weil du ja wahrscheinlich selber auch mehr willst?
Natürlich, 1000% kann ich sagen, das wollen wir alle. Also, aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, letztes Jahr war es so leicht wie noch nie. Thema Punkte. So wenige Punkte wie noch nie hätten letztes Jahr gereicht. Dieses Jahr war es schon sehr, sehr ausgeglichen. Und wenn du dieses Jahr nach unten geguckt hast, mit wie vielen Punkten dieses Jahr abgestiegen bist, das ist schon brutal gewesen, diese Saison.
Düsseldorf.
Auch im Vergleich zur Bundesliga. Ne? Ist ja natürlich nochmal ein anderes Kaliber in der Bundesliga. Aber
genau, da wärst du gefühlt mit 36 Punkten in der Bundesliga schon fast im UEFA Cup gewesen, mal übertrieben gesagt. Ne? Aber dieses Jahr war schon sehr, sehr intensiv und ich kann das 100% nachvollziehen. Und die Leute wissen hoffentlich auch, dass wir alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Nur wir sind nicht allein auf dem Markt. Also es gibt ein paar andere Mannschaften, ein paar Schwergewichte, auch die jetzt von oben runterkommen. Die haben viel mehr Fernsehgeld und die TV-Tabelle ist entscheidend für Transfers oder für Investitionen. Und wenn wir Fortuna nehmen im Vergleich, die haben in diesem Jahr 6 Millionen mehr Fernsehgeld gehabt als wir. Also die haben 16 gehabt, über 16, wir haben knapp 10 gehabt. Plus die Absteiger, die runterkommen, ich glaube Bochum hat es doppelte von uns gehabt, die haben 20 gehabt. Das sind keine Ausreden, nur das sind halt Fakten. Und wenn du auf dem Markt unterwegs bist und weißt, was für Gehälter gezahlt wird, das ist halt schwer für uns. Wir müssen uns schon im Haifischbecken da behaupten, was wir auch tun. Und wir suchen gar keine Entschuldigung. Im Gegenteil, andere Vereine haben weniger Budgets und sind auch gut. Also unser Umfeld ist natürlich super, super emotional, was uns natürlich auch freut, weil wir einen unfassbaren Schnitt haben mit diesem Rekord. Das, wie gesagt, das muss man erstmal in sich reinbekommen vor 4 Jahren oder 5 Jahren, wenn du hier gegen Fell gespielt hast. Vor 12.000, jetzt hast du einen Schnitt von 47.000, das ist einfach unfassbar. Und die Leute sollen ambitioniert bleiben, nur es muss auch realistisch bleiben. Wir müssen den Jungs halt auch eine Chance geben und die Spieler merken natürlich brutal den Druck. Und der ist schon hoch genug. Und den geben wir selber auch noch rein. Und wir müssen dann immer in einer Balance finden, wie viele Vorgaben kannst du machen, weil du musst den Spieler auch erstmal Fußball spielen lassen, einfach ein Spiel spielen. Ne? Nicht zu viel nachdenken, nicht zu viele Ziele vor Augen, weil schon blockiert er auch.
Was ich bei dieser Zuschauerthematik krass finde, wenn wir mal zurückdenken, ich kann mir vorstellen, zu Drittliga-Zeiten, Corona-Zeiten gab es wahrscheinlich mehr als einmal, dass du gedacht hast, jetzt mal ganz platt ausgerückt, scheiße, dieses Riesending hier, kaum voll, wie soll man das alles finanzieren? Dann die Pachtfrage. Mhm. Und jetzt ist es fast schon so, dass man, wenn es so weitergeht, eigentlich sagen könnte, können wir das Ding mal noch ausbauen, dass überhaupt alle reinpassen. Es ist eine krasse Entwicklung, oder?
Definitiv, aber ich habe ja lieber immer ein volles Stadion als ein halb leeres oder so. Das war ja in unserer Zeit auch schon, ich glaube, da ging 33 rein, es war auch immer ausverkauft, weil es halt nicht mehr Plätze gab. Aber nein, klar, wir sind super happy, wir müssen auch dankbar sein, aber wir dürfen auch nicht den Blick verlieren, dass Fußball halt auch keine regelmäßigen Gesetze dir gibt, dass du immer Erfolg hast. Ne? Also im Misserfolg ist das Stadion halt dann nicht so voll und das müssen wir uns immer vor Augen führen, wo kommen wir her, was haben wir jetzt geleistet, aber das ist nicht alltäglich, also das ist nicht normal, was wir im Moment erleben, sondern das ist außergewöhnlich. Deswegen müssen wir da auf dem Boden bleiben. Aber klar haben wir für uns, und das sollten wir auch tun, weiterhin unsere Ambitionen und unsere Ziele.
Ich komme nochmal auf diesen Erfolg zurück. Ich weiß, es fällt schwer, da um die Ecke zu gucken zur SV Elversberg. Aber ich denke, es gibt auch einen alten Chefredakteur, der hat zu mir immer gesagt, wenn du vergleichst, hast du schon verloren. Aber was machen die oder was
genau
haben die?
Genau richtig, der Satz.
Ja, aber was haben die denn in den 2 Jahren, die waren Dritter und sind jetzt direkt aufgestiegen. Wo liegt denn eurer Meinung oder deiner Meinung nach dieses Geheimnis Elversberg? Hat es nur mit Glück zu tun bei den Transfers? Oder?
Nein. Also wir gucken gar nicht neidisch, sondern respektieren und akzeptieren natürlich so eine tolle Arbeit und honorieren die auch. Nur du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Nein, das
also
ist
die
schon
haben klar. Ja, die haben ja totale Ruhe. Die haben keine Tradition, und das ist nicht negativ, keine Tradition, sondern Tradition ist was Schönes auf der einen Seite, aber es ist auch was Belastendes für neue Spieler, weil die kennen die Tradition nicht. Die wissen nicht, was in der Vergangenheit war, dass das immer ein Bundesligist war, dass der Meisterschaften, Pokalsiege errungen hat und dass natürlich viele, viele, viele Gremien hier sprechen und viele Ex-Spieler sprechen. Dieses Umfeld in Elversberg ist totale Ruhe. Sie können jeder Spieler fragen, das ist wie ein Paradies.
Und wenn du dir mal anguckst, wer da schon alles gespielt hat, von Woltemade über Aslani und so weiter, ist das ja auch krass. Und das führt mich auch wieder zu dem Thema, was wir hier an der Stelle mit dir auch schon besprochen haben, mit Marcel auch schon besprochen haben. Dass es dann teilweise auch bedingt durch dieses Umfeld, durch dieses heißblütige Umfeld, nenne ich es jetzt einfach mal, was es in Kaiserslautern gibt, durchaus auch mal schwer ist, junge Talente zu bekommen oder vielleicht ein Talent auszuleihen aus der Bundesliga, weil die dann sagen, ach, Kaiserslautern, heißes Pflaster, gehe ich doch vielleicht zum Beispiel lieber nach Elversberg, da habe ich meine Ruhe.
Absolut. Du kannst da 2-3 Mal verlieren in Folge. Da können die in Ruhe weiterarbeiten. Da fackeln die hier schon das Stadion ab nach der dritten Niederlage. Aber übertrieben gesagt. Aber das macht's ja auch hier aus. Also ich mache das gerne. Oder ich bin hier gerne unter Feuer, weil wenn es keiner interessieren wird, also jeder arbeitet da anders. Nur was Elversberg natürlich hat, die hat totale Ruhe, totale Kontinuität. Die haben 5 Jahre den gleichen Trainer oder 4 Jahre den gleichen Trainer gehabt. Jetzt sagen alle, ja, warum habt ihr denn nicht 4 Jahre den gleichen Trainer? Ja, aber die gehen auch durch Täler durch in der Regionalliga, mal ein schwächeres Jahr und dann kommt irgendwann der Aufstieg und dann wird ein System dann durchgespielt und diese Kooperation oder nicht offizielle Kooperation mit Hoffenheim, mit den Top-Jungs, die Spieler, das haben wir halt alles nicht, weil die Jungs sagen, da kannst du in Ruhe spielen, ich will ja gar nicht nur auf Elversberg gehen, ob das Paderborn, Kräuter Fürth ist. Die haben halt von der Voraussetzung drumherum für junge Talente schon diesen Vorteil, mehr Ruhe zu haben, aber auch nur, wenn es läuft, das ist ja wie immer im Sport. Aber bei uns, glaube ich, ist dies ja auch schon was entstanden. Das merkst du auch in der Beraterszene, dass wir jetzt einen Trainer haben, dass wir mehr Spieler oben eingesetzt haben, das wird schon registriert. Und demzufolge kommen auch die sogenannten externen Talente ein bisschen mehr zu uns, das muss man schon sagen. Trotzdem ist immer noch schon mit Bedacht und Zweifel, ja, da ist schon Druck bei euch und da muss ja immer und bla bla bla, aber das ist halt Profisport, das sagen wir halt auch, das ist halt Leistungssport und wenn du hierher kommst, dann spielst du ja halt auch vor 50.000, das ist ja auch ein Faustfall.
Druck, aber auch geil.
Genau. Geiler Druck.
Wer aus Elversberg zu euch gestoßen ist, ist Marc Strauß als kaufmännischer Geschäftsführer. Inwieweit Ist das für dich auch eine Entlastung, dich eher nochmal jetzt auf den Sport zu fokussieren in deiner Funktion?
Ja, Entlastung von der Arbeit gar nicht, aber jetzt kann ich mich spezialisieren wieder. Mhm. Ich kann wieder viel mehr in den Sport reingehen, werden das auch tun, müssen auch die Sportabteilung weiter vergrößern, müssen eine engere Verzahnung haben, noch enger aneinander sitzen. Da suchen wir gerade eine Lösung, dass wir mehr Büroflächen kriegen, dass wir mit der Scouting-Abteilung, wir haben jetzt ein neues Vertragswesen geschaffen, wir haben ein Teammanagement und da musst du eng miteinander arbeiten. Das war vorher nicht ganz so möglich, weil ich ja auf der Geschäftsstelle mittendrin von allen Mitarbeitern war. Im Moment ist das mehr so eine Insel für mich, weil ich jetzt mit den direkten Mitarbeitern drumherum gar nicht so mehr zu tun habe, weil das der Marc jetzt macht. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt müssen wir gucken, wo wir den Sport, auf welche Abteilung oder in welchem Bereich den Sport eng zusammenkriegen, dass wir da ja, kurze Wege haben. Das ist einfach unabdingbar.
Er hat jetzt auch schon etwas früher angefangen. Chemie zwischen euch, so die ersten Arbeitswochen, stimmt?
Boah, wir haben kaum Zeit. Ne? Also er ist jetzt voll drin sich einzuarbeiten. Du brauchst, glaube ich, ein paar Monate, um dieses gewachsene Konstrukt auch kennenzulernen von innen. Aber er hat ja seine Direktoren mit Saskia Bugera und Markus Böse, die ja in dem Thema voll drin sind, so wie ich meinen Direktor im Sport Marcel Kloß habe. Und ich bin voll im Transfer. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr auch außerhalb des Büros. Das ist auch wieder was anderes. Aber es ist gut, also es ist top. Wir wollen uns ja weiter spezialisieren und professionalisieren. Deswegen ist das ein guter Schritt.
Man sieht es ja auch, finde ich, daran, dass ihr wieder Strukturen mehr aufbaut. Also ich sehe gefühlt irgendwie jede Woche irgendein Jobangebot von euch. Also das sind natürlich nicht immer jetzt irgendwie, sind auch mal Aushilfsjobs und so dabei, aber.
Es sind aber auch viele nicht neue Jobs, sondern auch viele, viele Ergänzungen, die uns wegbrechen aus Gründen von Krankheit, von Rente oder auch Mutterschutz ist auch ein Thema. Wir haben ja schon eine größere Quote an Frauen und wir haben jetzt schon wieder die ein oder andere sehr, sehr gute Kraft nicht verloren, aber die ist de facto jetzt dann mal anderthalb, zwei Jahre nicht da und dann brauchst du Ersatz, klar.
Wie ist das? Stefan hat gerade schon gefragt, ob es eine Entlastung ist. Du hast gesagt, es ist keine, aber inwieweit ist es dir vielleicht auch schwer gefallen, Kompetenzen dann wieder abzugeben? Weil du warst es ja gewohnt, alleine zu arbeiten auf der Position.
Ja, ist was anderes. Also da muss man sich wieder dran gewöhnen, aber weil wir eh alles im Team machen, weil ich eh ein Teamplayer bin und wir immer unsere Sure-Fixes haben mit mehreren Leuten, also meistens mit der ganzen Abteilung, ob es mit den Bereichsleitern war oder mit den Direktoren, das verschiebt sich jetzt mehr in den Sport, dass wir da mehr Sure-Fixes haben. Auch mit dem NLZ, wenn wir noch regelmäßiger zusammensitzen als in der Vergangenheit, weil die Arbeit einfach viel, viel umfangreicher geworden ist, weil einfach viel mehr Berater auch schon in den Leistungsmannschaften bei der U17, U16 geht das schon los und früher teilweise. Und die Planungen halt auch enger abgestimmt sein müssen, weil es halt in den Profibereich geht. Diese Verschiebungen, wer schiebt wann hoch, die müssen mit allen Beteiligten, ob das mit den Trainern der jeweiligen Mannschaft, mit dem NLZ-Leiter, mit dem Profitrainer oder mit uns abgesprochen sein. Deswegen wissen wir auch und kennen auch alle Spieler, ob da ein Top-Talent dabei ist oder nicht. Das ist elementar wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, die Arbeit ist nicht weniger geworden, aber ich bin ja lass, sondern die wird jetzt spezifischer.
Weil du gerade auch schon, oder wir sind ja über Elversberg auf das Thema gekommen und du in dem Zusammenhang auch angesprochen hast, dass die Leute sagen, ja guck mal, warum könnt ihr nicht wie Elversberg längere Zeit einen Trainer haben? Die Trainerthematik ist ja was diese Saison auch unglaublich viele Leute beschäftigt hat, wo ihr euch auch super oft zu äußern musstet, wo ich auch finde, anhand der Fragen, die so reingekommen sind, wo man auch total sieht, wie unterschiedlich das ist. Also zum einen zum Beispiel hat uns Flo geschrieben, dass wir ausrichten sollen, quasi danke für die Besonnenheit bezüglich des Trainers und dass da nicht wie in der Vergangenheit was verändert wurde. Und aber ein anderer, ein Florian, schreibt, warum wurde Thorsten Lieberknecht nicht in Frage gestellt? Ist das vielleicht auch deswegen so? Oder ich erkläre es mir so ein bisschen so. Du hast ja in der Vergangenheit öfter auch mal, ich sag mal, vielleicht in den Augen mancher auch mal unkonventionelle Entscheidungen getroffen auf der Trainerposition. Wenn man jetzt zum Beispiel an Marco Antwerpen denkt, ne, kurz vor der Relegation. Kannst du es verstehen, dass die Leute das vielleicht auch, also oder ich erkläre es mir so, dass die Leute das noch im Kopf haben und denken, ja gut, wenn es dann mal 2, 3 Spiele oder wie dann kurz vor Saisonende im letzten Drittel mal 3 Niederlagen am Stück kommen, dass die Leute dann denken, warum macht er jetzt nichts?
Nach dem Spiel aus der Emotion kann ich das schon verstehen, aber selbst den Schritt damals vor der Relegation, das kommt ja nicht von heute, also auf morgen, sondern weil wir ein Spiel verloren haben, sondern ist ja eine Tendenz und wir Wir arbeiten ja zusammen. Also wir sitzen ja auch tagtäglich in der Woche zusammen und besprechen Dinge, Thematiken, die umgesetzt werden oder nicht umgesetzt werden und Thematiken, die angenommen werden oder nicht angenommen werden. Und deswegen verstehe ich, wenn Leute von außen das gar nicht beurteilen können, weil sie sind ja nicht drin im Gespräch. Sie wissen ja gar nicht, was gesprochen wurde, wie gearbeitet wurde, wie intensiv, wie die Leidenschaft ist für den Job oder auch nicht. Oder irgendwann vielleicht auch Gleichgültigkeit, keine Ahnung. Das muss ich ja in dem Gespräch wie mit jedem anderen Arbeitnehmer auch immer wieder bewerten. Ist er noch voll da? Und deswegen wird es ja nicht irgendwie aus einer Emotion, auch wenn es von außen so aussieht, dass aus einer Emotion, im Gegenteil, in der Relegation, da kannst du nicht sagen, weil wir jetzt in Köln verloren haben, sondern das ist ja ein Trend gewesen der letzten Wochen über die Art und Weise, wie die Mannschaft dann auch trainiert und gespielt hat, plus die Gespräche, die man dann miteinander hatte. Also das ist schon wohl überlegt, was man dann macht. Und es geht nicht immer auf, das ist auch klar. Und das Risiko ist immer groß und Kontinuität wünschen wir uns alle. Aber die Messlatte hier im Verein ist für alle hoch, für mich, für jeden Mitarbeiter. Das erwarte ich auch von jedem Mitarbeiter und größtmöglichen Einsatz, größtmögliche Leidenschaft und größtmöglichen Erfolg. Deswegen kann ich jetzt nicht hier hinkommen und sagen, ist gut, wenn wir in der Liga bleiben nach ein paar Jahren, mehr brauchen wir nicht, Wohlfühloase. Nein, das ist es hier nicht, sondern das kriegen die Spieler auch immer vor der Saison gesagt, dass wir hier ein sehr ambitioniertes Umfeld haben, aber auch wir auch sehr ambitioniert sind. Und da muss man sich committen, da muss man mitgehen. Genauso als Trainer muss man da immer mitgehen und jede Woche das zeigen, dass man dann auch voll dabei ist. Und deswegen verstehen wir natürlich die Kritik, wenn der Fußball vielleicht nicht ganz so fußballerisch immer das Gelbe vom Ei war, aber im Fußball, wie es immer ist, erzählen auch Ergebnisse. Wenn dann auch schön Fußball spielst, ich glaube, dass wenn das zusammenkommt, dann bist du in der Bundesliga. Oder steigst du auf? Und das ist halt jetzt auch die Vorgabe für uns alle intern, nicht nur für einen Trainer, für das Trainerteam, für einen Sportdirektor, für mich, einen Kader zu finden und zu basteln und mit dem Trainer so auszuarbeiten, mit dem neuen Trainerteam so auszuarbeiten, dass wir auf alles eine Antwort haben. Das heißt also, dass wir auch ein bisschen mehr Ballbesitz spielen können, dass wir auch mal mehr kreieren müssen und können, wenn wir den Ball haben. Nicht nur unser Umschaltspiel, aber wir wollen zu Hause trotzdem unseren Stil versuchen weiter zu modifizieren und weiter dran zu bleiben, aggressiv und hoch anzulaufen und den Gegner unter Druck zu setzen.
Wobei eine Tendenz gab es ja auch in der abgelaufenen Saison, eine Tendenz der Inkonstanz, möchte ich mal sagen. Es gab viele Wellen und Dellen. Gab es denn bei dir irgendwann mal Zweifel, dass der Trainer es vielleicht doch nicht erreichen könnte, diese selbstgesteckten Ziele?
Ja, also Inkonstanz ist ja immer eine Sichtweise, ne? Also wenn man wie der Marcel sagt, nicht einmal schlechter als Platz 7 war, ist das eine relativ konstante Inkonstanz. Ne? Die Ergebnisse, die Ausschläge, da gebe ich euch recht, die Höhe der Niederlagen, ne? die war einfach so und die Häufigkeit der Niederlagen. Ne? Wir haben, glaube ich, dieses Jahr sogar einen Sieg mehr als letztes Jahr. Jetzt haben wir, glaube ich, 15 Siege.
Wesentlich weniger unentschieden.
Das heißt ja auch der Balance, das Thema Balance. Und klar ist ein Spiel, und auch wenn es nur ein Pokalspiel ist wie in Berlin, schon ein richtiger Rückschlag gewesen. Aber ich verliere lieber einmal richtig 6-1 wie fünfmal in Folge 1-0. Das ist wieder fürs Phrasenschwein, aber es ist so. Und die Mannschaft hat danach auch die entsprechende Reaktion gezeigt in der Liga. Hätte sie das nicht gezeigt, dann hast du natürlich schon Alarmglocken. Aber das war nie der Fall. Bei jeder Niederlage war eine Reaktion von der Mannschaft und auch vom Trainerteam immer zu sehen, dass da ja neue Ansätze kamen. Was dies ja richtig uns wahrscheinlich auch Punkte gekostet hat, war einfach die Standardschwäche offensiv. Das muss man echt sagen. Das war viel zu dünn. Da müssen wir nächstes Jahr richtig dran. Standard-Thema defensiv in der Vorrunde war okay, genauso wie unsere Thematik Gegentore. Die war echt in Ordnung in der Vorrunde, aber in der Rückrunde halt nicht mehr. Und deswegen, wir wissen, wo wir dran ansetzen müssen. Und deswegen werden wir das Trainerteam auch breiter aufstellen.
Man hat auch einfach, finde ich, das Gefühl, also zumindest vermittelt ihr das, so nehme ich es wahr, dass es einfach auch menschlich mit euch und Thorsten passt. Habe ich so Lust. Es ist einfach so mein Eindruck.
Ja, also
wie gesagt, dass ihr einfach von ihm überzeugt seid, dass er wirklich das auch nachhaltig.
Klar, wenn man eine Empathie für jemanden hat, ist immer einfacher zu arbeiten. Aber in dem Geschäft, selbst wenn du keine Empathie hättest, dass du mit jemandem Bier trinken gehst, dann musst du deinen Job machen und den 100% und professionell. Und das ist der Fall. Also Nur weil er jetzt vielleicht eine andere Verbindung zum Verein hat oder zur Jugend wie ein anderer Trainer, wird er anders bewertet von uns. Im Gegenteil, er wird genauso hart bewertet, wie wir auch bewertet werden von ihm. Wenn ihm was nicht passt, dann ist das mit den anderen Trainern auch immer in den Showfix so besprochen worden. Was passt hier nicht? Was ist der? Wo siehst du Verbesserungen? Da sind wir oftmals nicht immer in allen Sachen einer Meinung. Aber ich glaube, so professionell ist jeder Trainer in dem Bereich, dass er sagt, wir wollen uns verbessern oder gegenseitig ergänzen. Und darum geht es, glaube ich, dass man den Finger in die Wunde legt und dass man sich nicht alles schönredet. Das haben wir noch nie gemacht.
Am Ende ist und bleibt, ich ziehe mir mal das Phasenschwein rüber, Fußball halt ein Ergebnissport. Und wenn der Trainer Erfolg hat und Spiele gewinnt, dann ist es halt ein guter Trainer.
Ja. Also Flachspielen, immer ein Tor mehr als der Gegner.
Schauen wir mal aufs Personal. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht die nächsten schon im Gespräch befindlichen Neuzugänge hier verraten, aber es gibt ja einige Abgänge. Das ist klar, ihr habt Paul Juli mehr oder weniger verpflichtet, fest. Was passiert jetzt noch? Sind einige Leihspieler noch unterwegs gewesen? Elvedi Fürth, dann Ronstadt, Viktoria Köln, Heuer Münster, Alidou Braunschweig. Dann gibt es noch die Herren Abiyama und Mause, die jetzt mit Rot-Weiß Essen gescheitert sind, wobei Mause ja gar keine Rolle mehr gespielt hat. Was passiert erstens mal mit den Leihspielern und was habt ihr dann noch so in der Planung?
Ja, die Gespräche laufen. Ne? Mhm. Die Spieler sind alle in Urlaub und wir haben noch ein WM-Jahr. Also es wird ziemlich zäh. Also der Fan muss sich echt gedulden. Das wird wie für uns auch. Es wird eine lange Transferphase und viele Spieler auch, die jetzt zur WM gefahren sind, die auch keine Verträge haben aktuell, die wollen sich präsentieren. Und dann werden Bewegungen dann kommen, wenn die ersten Mannschaften ausgeschieden ist, die ersten Spieler zurückkommen, dann wird es von oben nach unten gehen. Und so ist es bei den Leihspielern auch. Da sind die Gespräche schon immer am Laufen, an den Tendenzen, wie geht's weiter. Aber müssen ja erstmal Fakten geschaffen werden. Seit der Relegation von beiden Ligen wissen wir ja, wer drin bleibt und wer in einer anderen Liga spielt und so. Und das, da muss man jetzt viele Gespräche weiterführen. Deswegen ist da alles offen.
Wo seht ihr denn hauptsächlich jetzt noch Bedarf? Wir haben in der Redaktion gestern mal so ein bisschen spekuliert. Ach, guck mal hier, Rigotta hört in Fürth auf. Das wäre doch jetzt mal ein interessanter Mann fürs Mittelfeld. So ein Leader, wirklich ein Spieler, der...
Ich tue mich schwer mit dem Namen Leader, ne? Also ja, wenn ich jetzt Paderborn, sag mir mal jetzt den einzelnen Kopf von Paderborn,
das
der
ist
da aufgestiegen.
So, das ist
so,
genau. Ja gut, aber...
Natürlich hätte gerne ein Leader, aber das macht man ja immer nur, das kommt ja immer nur drauf, wenn du dann irgendein Ziel oder das große Ziel oder irgendwas nicht erreichst. So. Aber das ist ja selbstredend, wenn du ein Leader oder wenn die Nationalmannschaft, ich weiß nicht, wer ist für euch ein Leader in der Nationalmannschaft? Kimmich, okay... Aber ist es der große Lothar Matthäus wie früher? So, ich weiß nicht.
Nee, aber sicher ist das zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Manuel Neuer zurückgeholt wurde.
Ja, ich ziehe den Begriff zurück. Ich denke, ich denke Rigotta wäre ein interessanter Mann, um es mal so zu formulieren. Einfach mal von seiner Spielkultur, von seiner Führungsqualität, um es mal so zu formulieren.
Wir haben einen Kapitän mit Marlon Ritter. Mhm. Ich glaube, der hat eine gute Saison gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob der kein Führungsspieler ist. Weiß ich jetzt nicht.
Also, habe ich ja nicht behauptet, dass er keiner
aber,
ist.
Und je mehr Führungsspieler da hast, je weniger Platz wird es dann in der Kabine. Ist ja auch jeder, dann hat ja dann für sich den Anspruch, ich will aber sagen, wo es lang geht. Ne? Je mehr du hast, ist ja gut auch, aber du musst eine gute Mischung haben. Nein, von der Kadersituation im zentralen Bereich sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ob Nathan, ob Marlon, ob Semi, ob Fabi, Schrammi, der jetzt dazu gestoßen ist, Dion, also wir haben da echt Owen, auch Talente hinten dran, die das Zentrum echt gut besetzt haben. Ich glaube, unsere Baustellen ist vorne und hinten. Wir müssen gucken, wie sich die Situation hinten mit den Laien ergibt bei der Innenverteidigung, genauso vorne. Müssen wir gucken, wie Ivan seine Reha jetzt durchsteht. Im Moment ist er voll im Zeitplan, wird bald anfangen zu laufen. Also, aber immer ohne Gewehr, rein einplanen, versuchen wir ihn erstmal für die Rückrunde fest, dass er alle Wehwehchen aus hat. Aber je früher er kommt, umso besser ist das für uns. Und das ist halt die Balance, dann auch jetzt ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Welche Position baust du mit welchem Stürmertyp auf? Holst du einen Allrounder, holst du einen Targetspieler, holst du einen Tiefgänger? Am besten beides, würde der Fan sagen, oder alle drei. Aber wir müssen natürlich aufs Budget achten, weil das kostet natürlich alles Geld.
Hat denn einer der Leihspieler eine realistische Perspektive beim FCK? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, die haben alle Stand jetzt alle Vertrag bei uns, die kommen alle zurück, das ist klar. Aber haben die wirklich eine Perspektive?
Ja, also es gibt ja immer unterschiedliche Herangehensweisen. Bei Dixon war es so, dass der ja relativ schnell in Essen drin war und auch, ich glaube, direkt einen Doppelpack gemacht hat. Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Aber offensiv sehr auffällig war. Das war eine gute Leihe für ihn und für uns. Bei Jan auch. Und bei Jan war es ja so, Elvedi, dass wir ihn eigentlich gar nicht abgeben wollten, sondern der Spieler halt gesagt hat, er will regelmäßig spielen und das können wir dann natürlich nachvollziehen und dann musst du halt überlegen, machst es nicht, aber wir sind dann zum Schluss gekommen, wenn er regelmäßige Spielzeit bekommt, dann soll er den Schritt wagen und bei Jan ist alles offen auch, bei Dixon genauso müssen die Gespräche geführt werden, bei den anderen Leihen ist es so, dass wir da schon mit den Beratern, mit dem Management im Austausch sind, dass es schon sinnvoll wäre, eine Veränderung ranzuführen und bei Dixon ist es auch so, er hat ja nicht so viele Spielzeit bei uns gehabt und wir werden ja im Sommer jetzt auch die ein oder andere Position, ist das Ziel, uns da nochmal zu verbessern. Demzufolge wird die Perspektive da vielleicht auch nicht ganz so rosig, aber wir sind da immer ergebnisoffen gewesen. Deswegen müssen wir die Gespräche auch vom Management abwarten.
Da war jetzt zu lesen, dass Essen die Kaufoption wohl zu teuer sein soll. Wobei das natürlich...
Also wir reden ja nie über Internas, aber es gibt gar keine.
Es gibt gar keine. Okay. Also das heißt, das heißt, es gibt keine festgeschriebene Summe, sondern die müssten jetzt zu euch kommen und sagen, wir wollen den Spieler haben, dann würdet ihr sagen,
dann müssen wir uns hinsetzen und uns einigen.
Gibt's die denn bei Norman Bassett, um beim Thema Kaufoption zu bleiben?
Die gibt's.
Die gibt's.
Die sind sehr teuer.
Wollte ich gerade sagen. Seid ihr interessiert zu einem sehr teuer angemessenen Preis?
Nein, ist nicht bezahlbar für
uns. Okay.
Das heißt, das Thema ist vom Tisch oder wird da noch
gesprochen? Nein, da wird noch gesprochen. Die Tendenz ist noch nicht so klar, aber die Kaufoption ist illusorisch.
Was heißt denn illusorisch?
Ja, einfach viel, viel zu teuer
für einen Zweitligisten.
Viel Geld, Sebastian. Mit unserem Budget. Also der Geldbeutel ist zu klein von uns.
Also für mich, heute beginnt die Kerwe in Kaiserslautern, sind 9,50 Euro für eine Currywurst mit Pommes teuer. Jetzt ist natürlich im Fußballgeschäft...
Ja, die ist auch teuer, das war aber früher günstiger.
Aber man konnte ja lesen, dass, so habe ich es zumindest vernommen, so ein paar belgische Clubs da dran sind.
Er gehört einem Premier League Club.
Genau, ja, deswegen. Dann ist es immer teurer.
Ne? Also der war vorher im Championship, jetzt ist er im Premier League Club. Dementsprechend gehen die Gehälter nach oben, wenn du in der Liga drüber bist. Ja. Und in der Premier League wissen wir auch alle, wie hoch da die Gehälter sind.
Ja. Das ist ja aber, also das ist wirklich, das ist Wahnsinn, oder? Also ich glaube, ein Aufsteiger in der Premier League, die können ja mal locker irgendwie für 20, 25 Millionen plus einen Spieler holen und es juckt die überhaupt nicht.
Ja, ich weiß ja noch vor Jahren, als Stoke City noch, glaube ich, in der Liga war oder Tabellenletzter, die sind dann abgestiegen, die hatten mehr Fernsehgeld in England als Bayern München in Deutschland. Also da siehst du einfach die Verhältnismäßigkeit.
Das ist schon eine ganz andere Sphäre, in der man da unterwegs ist.
Wo steht sonst, kurzer Sidekick, der deutsche Fußball? Freiburg war im Finale der Europa League. Die Bayern, meiner Meinung nach, trotz sehr guter Leistungen in der letzten Saison, auch international, im Halbfinale raus. Wo steht der deutsche Fußball im Vergleich mit den anderen großen Ligen?
Ja, er braucht sich nicht verstecken. Aber ich glaube, beim Europa-League-Finale hast du schon gesehen, was da ein Unterschied ist von der Top-4-5-Mannschaft in England und in Deutschland. Also bei allem Respekt, was Freiburg geleistet hat dieses Jahr, war sensationell. Mit einer Geschlossenheit und mit einem Leistungswille einfach so weit zu kommen. Aber wenn du dir siehst, was da noch von der Bank kommt bei Aston Villa, das ist Wahnsinn.
Und abgesehen davon kann ja keiner Emery im Finale besiegen.
Ja, er hat ja das fünfte oder sechste Finale gewonnen, ich weiß gar nicht.
Ja, mit allen Vereinen. Ja, Sevilla, glaube ich, paar
genau,
Mal.
Genau, Sevilla. Und Villarreal, ne?
Stimmt.
Ja.
Aber da sind wir schon Lichtjahre weg von der Premier League. Was auch nicht heißt, dass das alles gut ist, wenn man jetzt Beispiel Chelsea nimmt oder Tottenham. Die werden fast abgestiegen mit einem Budget von wie viel? 100 Millionen. Ich weiß gar nicht, was die da ausgegeben haben. Dieses Jahr Chelsea hat, glaube ich, 600 Millionen ausgegeben, haben 40 Ausleihspieler gehabt. Dahin sollte sich der Fußball bei uns uns hoffentlich nie entwickeln.
Ich glaube, der Leitspruch ist, Geld schießt schon Tore, aber halt auch nicht immer. Ne? Also es ist nicht immer nur das Geld entscheidend.
Boah, jetzt müssen wir ein neues Phrasenschwein erfinden.
Das notiere ich mir aber jetzt. Sebastian, du hast mit Sicherheit noch ein paar Fans, die ihre Fragen loswerden.
Definitiv. Ich meine, wir haben natürlich teilweise schon drüber gesprochen, aber es gab natürlich auch konkrete Fragen. Michel fragt, die Abwehr ist der Grundstein zum Aufstieg, wird da kräftig investiert? Im Prinzip hast du ja schon die Abwehr angesprochen. Also ich glaube, kräftig ist immer eine Definitionssache, aber...
Genau, Offense wins games und Defense wins championships.
Und wieder was fürs Phrasenschwein.
Nein, das ist ja richtig, das ist ja auch unser Ansatz gewesen, deswegen war meine Vorrunde eigentlich im Schnitt gewesen mit den 20 Gegentoren oder im letzten Spiel daheim gegen Magdeburg haben wir uns den Schnitt eigentlich versaut, da waren wir mit 17 Gegentoren richtig gut unterwegs, weil wenn du in dem Schnitt bleiben würdest, jedes Spiel nur ein Gegentor im Schnitt hast, dann bist du bei 34 Gegentoren am Ende der Saison, das wäre top. Dann musst du ungefähr ein Torverhältnis haben, wenn du oben dabei sein willst, von plus zwischen 15 und 20.
Wäre denn zum Beispiel Dominik Heinz jemand, der dabei helfen könnte, dass da weniger Gegentore fallen? Der Name wird ja auch immer wieder korportiert und Dominik fragt unter anderem auch danach.
Ja gut, der Doma ist ein Junge aus der Region und hat jetzt einen auslaufenden Vertrag, ist in Köln. Aber wir haben ja vorhin über einen Altersdurchschnitt gesprochen, was wir halt machen wollen und wo wir uns weiterhin entwickeln wollen. Und die Thematik mit dem Linksverteidiger haben wir ja auch im Winter geschlossen mit Jakob. Deswegen ist die Position eigentlich jetzt nicht gefragt.
Ist ja auch mal eine klare Ansage.
Okay, dann wollen wir gleich noch über die Zielsetzungen reden, wollen aber dazu auch erstmal nochmal Marcel Kloß hören. Wie gesagt, er war zu Gast zusammen mit Sepp Stabel im Podcast vor der Partie gegen Magdeburg und er hat dazu dann Folgendes gesagt.
Ich würde gerne hier raus posaunen, wir wollen sofort hoch, aber ich muss schon immer als Schutz auch dienen, weil ich weiß, was das Echo ist, wenn es mal nicht in die Richtung läuft oder wenn man mal vielleicht ein oder zwei Spiele verliert. Aber nochmal ganz klar ambitioniert, dass wir so eine Saison wiederholen mit einer Stabilität, aber natürlich mit einer besseren Platzierung.
Ist auch kaum noch was zuzusetzen, oder?
Also doch schon. Also so eine Saison mit so vielen Gegentoren, die möchte ich nicht nochmal haben. Deswegen haben wir es ja auch analysiert und besprochen, wie wir da rausgehen, dass wir weniger Gegentore einfach auch fangen müssen, besser verteidigen müssen. Besser Boxverteidigung, also auch mannorientiert arbeiten, weniger Flanken zulassen. Also es sind schon ein paar Themen, die wir machen wollen. Natürlich hat das ja richtig gesagt, im Verbessern. Das ist ja auch so. Und das ist ja auch die Problematik, wenn du ein Spiel verlierst, dass die Emotionen gehen schon sehr, sehr nach oben, genauso wie nach unten. Ja, der Ausschlag ist schon extrem. Und man muss halt wissen, es ist ein Marathon. Eine Saison ist ein Marathon. Also du wirst nicht am ersten Spieltag deine Ziele erreichen. Die gehen meistens erst am letzten Spieltag damit rein. Und deswegen muss man da teilweise ein bisschen Geduld haben. Aber die Tendenz muss natürlich auch stimmen. Der Trend muss stimmen. Aber so wie dieses Jahr und letztes Jahr auch nicht alles schlecht war, war auch nicht alles gut. Sondern wir wissen, wo wir ansetzen müssen.
Vor allen Dingen Marathon, ich finde, das ist ein gutes Stichwort. 1. März 2021, seit dem Termin bist du Geschäftsführer des FCK, ne? Im Fußballgeschäft doch sehr lange Zeit. Und wenn man bedenkt, was da alles von unten passiert ist, Corona, Insolvenz und so weiter, dann der Aufstieg, dritte Liga, zweite Liga. Im Prinzip seid ihr ja tatsächlich immer noch auf dem Weg nach oben, ne? Also wenn man das so zusammenfasst, in die letzten 5 Jahre zurückblicken.
Definitiv. Also wenn man die Treppe nimmt, waren wir ganz unten, als ich gekommen bin. Und jetzt weiß nicht, wo wir jetzt hin, in der Mitte, in dem oberen Drittel, aber noch lange nicht am Ende der Treppe. Genauso so würde ich es auch sagen. Und das Pokalfinale, das was du da in Berlin erlebt hast, das war einfach nur toll zu sehen und einfach auch ein Dankeschön an die Fans damals, weil ich glaube, man konnte nichts Schöneres bereiten, wie nochmal nach Berlin zu fahren. Und wenn du das mal erlebt hast, dann willst du es natürlich wieder haben. Und deswegen ist es auch wieder ein Ziel, im Pokal relativ weit zu kommen, weil so schnell wie da gewinnt man halt nirgends einen Titel. Das ist ja auch nichts Neues. Ne? Auch wieder Phrasenschwein rein, glaube ich. Aber auch da wollen wir wieder hoffentlich mit ein bisschen Losglück, braucht man ja auch lange dabei sein.
Fehlt eigentlich nur noch diese Kirsche auf der Torte, oder wie heißt es immer so schön, die Sahne auf der Kirsche oder die Kirsche. Und das wäre halt das
auch. Die Sahne ist auch dabei. Genau.
Sahne ist auch dabei. Das wäre halt die von Marcel Kloß auch jetzt eben angesprochene Bundesliga. Also er nimmt ja auch diesen Begriff. Der FCK gehört in die Bundesliga. Ich denke, das wäre jetzt mal so die absolute Krönung, den Verein wieder dahin zu bringen, wo er, Sebastian, für viele hingehört.
Ja klar, wo er natürlich für viele hingehört. Ja, oder? Für dich ja sicherlich auch.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, dass man durch Reden nichts erreicht, sondern man muss es halt, ich habe da ein Problem damit, wenn man was sagt und dann muss halt auch jede Woche, jeden Tag auf dem Platz, jede Woche auf dem Spielfeld, jeden Monat, also es muss leben, ne? Und das muss wachsen, auch so ein Mindset in der Kabine, dieser Glaube auch dran zu haben. Ich glaube, dieses Jahr haben wir so ein Spiel gehabt, das ist, jeder hat da eine andere Sicht der Dinge, aber ich glaube, für uns war der Break da in auf Schalke mit dem 2-0. Wenn wir das nach Hause bringen, glaube ich, die Mannschaft auch, dass einfach noch mehr drin ist, dann kriegst du vielleicht die paar Prozent mehr noch raus. Bei Schalke war es umgekehrt, die hatten dann letzte Minute den Ausgleich gemacht, glaube ich, dann war es bei denen, also vom Mindset so, dass sie wissen, wir können das, wir können hochgehen. Und bei uns wäre es, glaube ich, genauso gewesen, wenn wir das Spiel nach Hause gebracht hätten mit dem 2-1 und dann 3 Punkte beim Tabellenführer mitnimmst, dann glaubst du auch viele Dinge anders, was da vorne erzählt wird und dort drumherum. Ich glaube, das war so kein Gamechanger für die Saison, aber das hätte uns nochmal einen richtigen Boost geben können.
Weil du gerade das Pokalfinale angesprochen hast, bringt mich das zu einer auch zu einer Personalie, zu der es auch einige Fragen gab. Daniel Hanslick hat da ja auch eine ganz große Rolle gespielt, auf dem Weg dahin, im Finale dann auch. Ich glaube, das ist unbestritten, sehr verdienter Spieler, auch Riesenanteil am Aufstieg damals in die zweite Liga. Es gab einige Fragen dazu, warum hat man mit Hanslick nicht verlängert? Jetzt kann ich mir persönlich vorstellen, auch mit dem, was du gesagt hast, was sowohl Altersschnitt angeht, als auch Nachlegen, ambitionierte Ziele haben. Das sind ja immer auch zwei Seiten gefragt.
Immer.
Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht kannst du zu der Situation rund um Hansi was sagen.
Ist ja nie einseitig. Ist ja genauso wie bei nimm mal Lukas Hirsch, der von vornherein klar kommuniziert hat, er möchte was Neues machen. Und wir haben alles versucht und dann muss man das respektieren, akzeptieren. Und bei Hansi war es so, dass er eine gewisse Unzufriedenheit hatte, was ich auch 100% nachvollziehen kann, weil immer neue Spieler kommen und ihm von der Nase gesetzt werden. So ist der Leistungsfußball, aber er wollte halt regelmäßiger spielen und keiner kann ihm das garantieren. Kein Trainer kann ihm das garantieren. Ich weiß auch absolut, dass er für den Verein immer alles gegeben hat. Wir haben ja auch nicht umsonst nach 3 Jahren dann nochmal verlängert gehabt, auch 3 Jahre. Es wäre möglich gewesen, er hatte eine Option drin, wenn er Spiele X erreicht, dass sich um ihn verlängert. Das wäre möglich gewesen. Das hat er nicht erreicht. Wir haben uns dann trotzdem hingesetzt und miteinander gesprochen, auch mit seinem Management. Und deswegen sind wir total fein, weil wir klar miteinander kommuniziert haben. Er regelmäßiger spielen will und wir das nachvollziehen können. Und wir gesagt haben, nach 6 Jahren, wir wollen was Neues machen.
Jetzt hast du gerade Vertragslaufzeiten angesprochen, ungewöhnlich für dich.
Der Vertrag ist beendet.
Ja, genau. Der Vertrag ist beendet, aber auch dazu gab es passenderweise eine Frage. Florian möchte wissen, warum die Geheimniskrämerei bei den Vertragslaufzeiten der Spieler?
Ja, je mehr Informationen im Umfeld ist, umso schlimmer ist das ja. Es wird ja sowieso viel kolportiert, was ja nicht stimmt. Dann kann man natürlich sagen, aber dann sag doch gleich, was es raus ist, aber dann wissen es die anderen ja auch und der Partner gegenüber. Und in der Verhandlungssituation ist es manchmal auch nicht so schlecht, wenn man ein bisschen ein Ass im Ärmel hat und mehr weiß als der Gegenüber. Und so ist es bei der Presse auch, so ist es bei vielen Sachen. Nur heutzutage ist ja fast nichts mehr geheim, weil viele Sachen aus den Wänden, ich weiß nicht, ob da Löcher sind irgendwo oder Boten, die dann Informationen zu den bekannten TV-Sendern und Zeitungen dann tragen. Ne?
Wie oft ruft Florian Plettenberg bei dir an? ernst gemeine Frage, wie oft ruft er bei dir an?
Ja, nicht nur er, von allen Mitarbeitern kriegst du viele, viele Fragen und viele, also nicht Fragen, einfach wollen sie nur eine Bestätigung über den Fakt, was gerade dann passiert ist. Ne? Also es gibt einfach Sachen, da gewöhnt man sich dran und wenn eine Thematik ansteht mit einer Vertragsverlängerung oder mit neuem Vertrag und du kriegst dann die Kondition dann 1:1 geschickt, dann denkst du schon, puh.
Du weißt gar nicht, dass das Fritz-Walter-Stadion verwanzt ist. Das haben wir ja schon vor deiner
Amtszeit. Jetzt, wo du sagst.
Aber nicht wir selbst, sonst wüssten wir ja immer alles, ja,
stimmt,
ne, Stefan?
Und stimmt, das ist wahr.
Um da nochmal einen Haken dran zu machen an die Thematik mit Daniel Hanslick, da wollte ich an der Stelle auch nochmal einen Aufruf starten. Wir haben Das werden wir nachher auch nochmal kurz was zu sagen. Wir werden nächste Woche nochmal eine Folge aufzeichnen mit euch Fans bei uns im Pop-Up-Studio am Schillerplatz aktuell in Kaiserslautern. Und in diese Folge werde ich ein paar kleine Abschiedsgrüße an Daniel Hanstig einbauen, weil leider es nie geklappt hat, dass Hansi hier bei uns im Podcast war. Und da hatte ich...
In den 6 Jahren hat es nicht einmal geklappt.
Hat leider nicht funktioniert. deswegen möchten wir ihn zumindest entsprechend verabschieden. Ich hatte auch schon auf meinen Kanälen dazu aufgerufen, wenn ihr möchtet, auch hier der Aufruf, schickt mir doch gerne als Sprachnachricht, als Audio einen kurzen Abschiedsgruß an Hansi, dann baue ich das gerne in die nächste
wir
Folge
sollten
ein.
Beim VfL Bochum mal anrufen, vielleicht stellt
ja, vielleicht können das ja machen, wenn die bei uns spielen, dann können wir einen Tag vorher hochgestellt. Aber ganz genau. Kurz nochmal zu Hansi, zu seiner Persönlichkeit, das ist ein super Junge, also wir waren immer froh, dass er hier war, für uns nicht nur gespielt, sondern auch wie er sich in der Kabine gegeben hat, es war ein absoluter Vollprofi. Jeder Trainer ist froh, so einen Spieler zu haben und irgendwann kommt halt eine Situation, egal auf der einen oder auf der anderen Seite, dass man sagt, man will mal was Neues machen und deswegen ist da null böses Blut. Wir wünschen ihm alle nur das Beste, dass er viel trifft für seinen neuen Verein, außer gegen uns natürlich. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Ex-Spieler immer gegen uns treffen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Hansi gegen uns einen macht. Und ich hoffe, wir machen dann einen mehr wie der VfL.
Einen Namen möchte ich trotzdem noch ansprechen. Da haben wir ganz vergessen. Mergin Berisha. Welche Rolle kann er in der kommenden Saison spielen? Ja, weil er hat ja doch ein bisschen Anlaufprobleme gehabt, aber jetzt mit der vollen Vorbereitung.
Ich fand gar nicht, er ist besser reingekommen als gedacht, weil er ja aus einer langen spielfreien Zeit kam. Aber er ist dann in ein Loch gefallen. Das ist aber völlig normal, wenn du aus dem Mannschaftstraining länger raus warst. Und ich glaube, ihm tut mit uns mal eine volle Vorbereitung, eine Sommervorbereitung, nicht wie im Winter. Das war ja keine Vorbereitung, ist ja fast nie eine Vorbereitung im Winter, weil die Pause echt zu kurz ist. Aber im Sommer eine gute Vorbereitung, dass er die Grundlagen erarbeitet, dann kann er ein wichtiger Faktor werden. Ja.
Ein weiterer Name, über den wir, weil wir jetzt gerade so intensiv über Daniel Hanstig gesprochen haben, vielleicht auch noch kurz sprechen sollten. Mit Kenny Redondo habt ihr ja auch einen weiteren sehr verdienten Spieler verabschiedet. Vielleicht auch zu ihm noch 2, 3 Worte.
Auch Kenny ist lange hier, hat das gelebt durch und durch mit dem Verein, hat viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Genauso da war auch die Thematik, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen was Neues machen, aber die Wertschätzung ist hoch. Also das muss man halt auch trennen. Ich kann 100% die Fans nachempfinden, die dann auch viele Jahre, auch schwere Jahre miteinander durchstanden haben. Aber das ich glaube, das ist einfach in dem Geschäft halt normal oder nicht normal, dass die Spieler so lange hier spielen. Normal ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Verweildauer mittlerweile ist, zwischen 1,5 und 2 Jahren, habe ich irgendwo gelesen. In Freiburg ist die Verweildauer, glaube ich, bei 4 Jahren bei den Spielern im Schnitt. Und bei uns war sie jetzt bei den beiden Spielern hoch. Aber das ist einfach so, dass du die den einen oder anderen Fanliebigen hast und du kannst halt nicht ewig miteinander zusammenarbeiten. Aber auch da, Kenny ist ein junger, ein lauterer Junge und ist immer herzlich willkommen hier. Hat immer alles gegeben für den Verein. So wie alle Jungs auch vorher, ob das der Hecke war, ob das Krausi war, ob das ein Terrence, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Da haben wir immer normales, Mike Wunderlich ist vorhin gefallen, immer ein normales Verhältnis gehabt und so ist das Geschäft. Ich glaube, das ist bei den Profis anders zu sehen wie bei den Fans, aber das kann ich 100% nachvollziehen.
Zum Schluss vielleicht noch eine kleine, kurze Prognose. Besser als Platz 6?
Ich brauche keine Prognose abgeben, ey. Das ist ja immer nur für die anderen Leute. Ich weiß, wo meine Messlatte ist und wo mein Anspruch ist und wir haben viele Statistiken, die wir nach oben schrauben müssen und mein Ziel ist immer in den Top 5 aller Statistiken zu sein. Das ist einfach schwer umzusetzen, auch aus der Historie, wo wir kamen, jetzt auch von der Leistungsdiagnostik und wo wir uns da auch weiterentwickelt haben. Thema Daten und, da wird mit allem gearbeitet, aber ich bin da nicht zufrieden. Also deswegen, ich brauche gar kein Statement abgeben, weil das wird selbstredend sein innerhalb des Trainerteams, der Trainer, der Spieler, dass wir uns höchstmöglich die Latte hochlegen und ja, besser werden wollen als letztes Jahr offiziell.
Sehr schön. Da haben wir das auch geklärt. Aber da der Stefan hier schon das Ende eingeläutet hat, würde ich zumindest noch 1, 2 Fanfragen jetzt hier anschließen, weil wir auch gesagt haben, wir streichen in dem Fall unsere sonst beliebte Rubrik mit dem Freundebuch, sondern stellen dir lieber noch 1, 2 Fragen mehr. Und eine davon kam von Philipp. Der schreibt, in den letzten Jahren haben viele Vereine in der Bundesliga und zweiten Liga richtige Knallertrikots rausgehauen. Ich denke da an Nürnberg, Bremen, Gladbach. Über Geschmack lässt sich immer streiten, aber in den Fanforen ist in den letzten Jahren kaum ein FCK-Trikot besonders in Erinnerung geblieben, wenn man vom 100 Jahre Fritz-Walter-Trikot mal absieht. Kann Herr Hängen mitteilen, wie lange der Kestor-Vertrag noch läuft? Heißt es eigentlich Kestor oder Castore? Die sind doch englisch,
kann
ne?
Kann man beides, ja.
So, noch läuft und uns gegebenenfalls Hoffnung auf ein Knallertrikot in 26/27 machen.
Also wir hatten, als ich hergekommen bin, hatten wir 11 Teamsport, glaube ich, mit Nike. Das waren Standardtrikots, also von der Stange, die ein bisschen modifiziert wurden. Und wir kamen aus einer Situation, auch da wieder die Fanfrage, wir kamen aus einer Situation, da war der FCK nicht so sexy. Und da hast du nicht viele Ausrüster, die Schlange gestanden haben und dir einen guten Vertrag geben wollten. Deswegen waren wir sehr, sehr froh, dass wir auch einen guten Vertrag mit Kestor haben abschließen können, die uns auch finanziell gut unterstützen. Ich muss sagen, die individuelle Arbeit der Trikots ist gut. Die Kreativität ist immer eine Geschmackssache. Aber sie haben sich viel einfallen lassen, auch viel mit der Stadt gearbeitet, viel mit dem Stadion gearbeitet. Ob das der japanische Garten, der jetzt einfließt in diesem Auswärtstrikot, oder im ersten Jahr die Streben vom Stadion außerhalb, dass sie die eingebaut haben. Aber der Vertrag läuft noch ein bisschen und wie immer, bevor die nicht ausgelaufen sind, geben wir da keinen Kommentar zu. Und auch das ist ja jetzt auch nicht mehr mein Thema. Der neue Ausrüstervertrag wird dann von meinem Kollegen Marc Strauß dann verhandelt. Und wir sind mit vielen Firmen schon immer im Austausch geblieben. Wir haben auch da nie den Kontakt verloren für anderes, ich nenne es jetzt mal das Traditionstrikot aus einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit. Also und wir sind da nach wie vor in Gesprächen, aber unser Partner nach wie vor, er macht einen guten Job bei den Trikots, das muss man sagen. Ich kann verraten, dass es vielleicht dieses Jahr auch eine Überraschung geben wird im Bereich eines, ja, nicht normalen Trikots, Launching, sondern noch mal was extra geben wird, aber ich darf nicht so viel verraten. Mhm.
Jetzt kann man ja spekulieren, ne? Es sind ja auch so, ihr habt ja auch gerade schon so ein bisschen Merch aufgelegt mit 30 Jahre Pokalsieg und sowas, ne? Vielleicht hat es ja damit was zu tun.
Könnte sein.
Oder auch nicht.
Könnte auch was mit der Region sein. Also deswegen, wir haben ja viele.
Auf jeden Fall kein Fastnachtstrikot, wie der rheinland-pfälzische Bundesliga.
Stefan, da ist die Tür. Oh. Also da muss ich jetzt handgreiflich werden hier. Aber nein, alles gut.
Wir sind da neutral.
Können wir rausschreichen? So. Können wir das rausschreichen?
Dann noch eine Frage, die dann wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr in deinen Bereich fällt, aber vielleicht hast du da bei der Übergabe noch was mitbekommen. Julius möchte wissen, im Kontext der Stadionsanierung, wann werden die alten Sitzschalen getauscht?
Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich nur meinem Kollegen Marc Strauß weitergeben. Nein, wir haben ja jetzt auch von der Stadt, wir waren ja jetzt auch im Austausch, die investieren ja jetzt auch eine beträchtliche Summe in die Restauration der Treppenaufgänge, was ja in nassen Monaten oder in kalten Monaten ja immer ein Problem war, wenn es Thema Rutschfestigkeit angeht. Das war gefährlich gewesen, da wird nachjustiert. Die Flutlichtanlage ist in die Jahre gekommen, da muss auch nachjustiert werden. Da werden auch neue LEDs jetzt installiert im Sommer und dann haben wir schon neues Flutlicht. Aber genauso auch für uns, wir müssen gucken, was machen die alten Anzeigetafeln, auch da gibt's bald keine Ersatzteile mehr für die alten Dinger, ist schon wirklich Nostalgie. Da müssen wir uns auch was überlegen, aber wie gesagt, das fällt dann in den Bereich vom Kollegen Marc Strauß. Und trotzdem sind wir wirklich im guten Austausch mit der Stadt. Dieser Pachtvertrag hat für beiden Seiten das Leben erleichtert, weil jeder weiß, für was er zuständig ist.
Und den Kollegen, der jetzt hier schon mehrfach genannt wurde, den werden wir sicherlich in der neuen Saison auch mal einladen und dann können wir mal mehr Platz
für solche Fragen. Wenn er sich
eingearbeitet hat,
ist er natürlich hier Gast bei uns im Podcast.
Genau. Ich würde gerne noch wissen, weil wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen haben und du da auch schon gesagt hast, es ist schwierig, es geht nicht so voran, wie es soll. Wie weit ist die Thematik Stadion am NLZ?
Super schwierig, muss ich echt sagen. Sehr langatmig. Baugenehmigung ist nach wie vor nicht da. Wir sind da dran. Aber auch da, der neue Kollege Marc Strauß muss da dann die Finanzierung angehen. Wie können wir so einen Teil finanzieren? Das wird ein großer Kraftakt werden. Aber solange wir noch gar keine Genehmigung haben, können wir auch nicht weiter planen. Das ist halt schon ein bisschen mühsam gerade und ich bin da auch schon sehr, sehr ungeduldig, aber es ist halt so und dann müssen wir uns halt den Gegebenheiten halt so hingeben.
Zumal man ja auch beachten muss, wenn dann jetzt die U21 aufsteigen sollte, wovon wir jetzt mal ausgehen, und dann im Stadion gespielt wird, ist ja auch die Abnutzung des Rasens ein Thema auf dem Betze. Ja, ne? Ja. Also da ja, ist ja eine viel also höhere Belastung da.
Definitiv, wir haben ja eingeplant, dass wir den Rasen zweimal wechseln, also nicht nur einmal, das ist auch eingeplant, aber klar ist es, um eine Signalwirkung zu haben, auch anderen NLZs gegenüber, wenn wir Paderborn als Aufsteiger jetzt nehmen, die waren jetzt in den letzten Jahren das dritte Mal, glaube ich, in der Bundesliga, die haben ein tolles Trainingsgelände, der Fröner Hof ist toll, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber der ist seit 20 Jahren kaum verändert, klar, ein bisschen modifizieren, ein bisschen hier ausgebaut, da eine Wäscherei dazu, aber wir haben zu wenig Büros für die Trainer und wir haben zu wenig Kabinen. Und das ist ja dann dieses Hybridgebäude. Es geht ja nicht nur rein um das Fußballstadion, dass ich in einem Regionalliga-Bereich spielen darf mit der Mindestzuschaueranzahl von 2.500 plus die VIP-Plätze und Presseplätze, was du als Vorgabe hast, sondern du brauchst die Kabinen und die Büros. Dieses Hybridgebäude ist elementar wichtig, dass wir uns auch weiterentwickeln, dass wir auch weiter Talente ziehen, weil alle Zweitligisten, wenn ich Kiel sehe, das Trainingsgelände ist toll geworden. Der KSC hat für 7 Millionen ein Kabinengebäude aufs Gelände gestellt und. Also wir dürfen da nicht nachlassen und das kostet halt alles Geld. Man muss gucken, wie wir es finanziert. Deswegen werden wir auch irgendwann mal wieder eine negative Bilanz haben. Das wird auf uns zukommen. Aber wir müssen weiter investieren, weil die letzten 20 Jahre waren echt dürftig auch in der Infrastruktur und da muss man dranbleiben. Ja,
das hat man tatsächlich auch, ich meine, einiges davon hast du schon angemerkt. Ich war diese Saison auch einige Male am NLZ, auch ein paar Spiele geguckt, auch jetzt beim vorletzten Heimspiel der U21. Da merkst du dann schon, ich glaube, da waren waren das 800 oder 400? Es waren zwischen 400 und 500, genau.
Also mehr wie 700 kriegen wir gar nicht
genau,
da drauf.
Genau, es waren zwischen 400 und 500, so war es. Und da hast du schon gemerkt, da war auch schon Kapazitätsgrenze erreicht. Das war schon schwierig, auch mit der Parksituation und so. Von daher denke ich auch absolut gute Entscheidung, dass das Saisonfinale jetzt auf dem Betze stattfindet. Wenn man auch mal sieht, das sind ja jetzt schon knapp 5.000.
Über 5.000.
Oder sind die 5.000
schon geknackt? 5.000 sind schon geknackt, das ist Wahnsinn. Ja. Aber dann sieht man halt auch, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. So. Mhm. Dieses NLZ wird auch immer professioneller. Wir müssen, wenn wir da dabei bleiben wollen, wenn wir weiter diesen Anspruch haben wollen, oben dabei zu sein, eine Top-Adresse zu sein für Talent, dann müssen wir da auch nachziehen.
Wir werden das auf jeden Fall beobachten, ja. Weisen jetzt schon mal auf den Sonderpodcast im Pop-Up-Studio hin, den wir noch vorhaben, mit Fans, Sebastian?
Ganz genau, das wird eine Fanfolge mit euch, für euch am 1.6., also am kommenden Montag, am Schillerplatz im SWR Pop-Up-Studio, 16 Uhr. Und es gibt zwar nur begrenzte Sitzplätze und Kapazitäten, aber ihr dürft gerne auch einfach vorbeikommen. Wenn dann es da voll sein sollte, wird das Ganze auch nach draußen übertragen. Das heißt, kommt gerne vorbei und kommt auch gerne mit uns ins Gespräch.
Bevor wir uns dann danach in die Sommerpause verabschieden, zunächst mal jetzt vielen Dank an Thomas Hengen, dass er nochmal so ein bisschen Bilanz gezogen hat, in die Zukunft geschaut hat. Wir wünschen dir einen schönen Urlaub, mal ein paar freie Tage, vielleicht ohne Fußball und ohne Handy, und dann viel Erfolg bei den Entscheidungen, die du zusammen mit Trainerteam, mit Sportdirektor treffen wirst für die kommende Saison. Und wir nageln dich dann fest, besser als letztes Jahr, hast du, glaube ich, gesagt.
In diesem Sinne. Ich muss schon lachen. Ne? Habt ihr auch noch Urlaub im Sommer oder müsst ihr noch durcharbeiten? Geht's und
ich habe noch die WM-Spiele in Köln ein bisschen. Okay. Und dann
ist denn Vorfreude schon da bei euch, wenn
WM?
Ich jetzt fragen darf? WM? Null, oder?
Weil
vom Feeling, man hört nichts, man sieht nichts.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja alles sehr abstrus, was die Gemengelage angeht mit den Ausrichterländern teilweise und auch mit der Zusammenstellung des Kaders. Gibt es ja auch Diskussionen.
Also, ja, also es kickt irgendwie noch nicht rein,
glaube, die WM-Stimmung. Ich glaube, so eine WM entwickelt sich immer erst, wenn sie denn mal läuft.
Ja.
Und wenn, wie in den letzten beiden Malen nach der Vorrunde Schluss ist, dann entwickelt sich das auch nicht.
Aber apropos, was traut ihr der deutschen Mannschaft zu?
Ja, da mit diesen vielen Mannschaften fast jeder zumindest mal ins Sechzehntelfinale kommt, also bis Achtelfinale, denke ich mal, geht's und dann wird es schwierig.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die Gruppen da zusammenlegen, ab welcher Runde auf wen treffen kannst.
Also allein schon.
Ich glaube, irgendwann im Viertelfinale Frankreich droht und dann eventuell auch Spanien. Also dann wird es dann schon.
Also die Vorrunde mit dieser Gruppe sollte man dann doch schon schaffen.
Ja.
Aber dann, keine Ahnung. Also ich habe kein Gefühl. Ich weiß es nicht. Also Sechzehntelfinale, das ist das erste Mal, auch so viele Spiele. Und ja, ich glaube, das ist einfach zu viel.
Viel zu viele Mannschaften auch.
Nein, es ist,
also ich gönn's Curaçao und ja, keine aber Ahnung, dass
auch die auch die Anstoßzeiten. Also gut, die ersten Gruppen, also die Gruppenspiele der Deutschen sind einmal 19, einmal 22 Uhr deutscher Zeit. Ja. Aber dann wird es ja schon kritisch. Dann kann es sein, je nachdem, welche Platzierung, dass es mitten in der Nacht ist. Und das ist
und auch die Belastung für die Spieler, oder? Guck mal, wie lange die WM läuft, die Mannschaften, das sind natürlich ja dann auch logischerweise die Topspieler, die dann weit kommen.
Auch die Reisebelastung.
Reisebelastung.
In Katar hattest du alles innerhalb
ganz
von
eng beisammen,
einem Bundesland.
Also, was haben die dann am Ende vielleicht noch eine Woche Urlaub oder so und dann geht es eigentlich schon wieder los? Also ist ja...
Aber die Fliegerei auch unter den schiedlichen Spielständen. Dann, ich weiß nicht, wenn du in Mexiko spielst, der eine, dann musst du nach Kanada hoch vielleicht und das ist ja Wahnsinn.
Das ist schon krass. Ja. Also ich sag maximal Viertelfinale. Und
sag
dann,
ich auch.
Und dann schauen wir mal.
Sag ich auch.
Weltmeister. Klar, Frankreich ist natürlich immer mit in der Verlosung.
Thomas Tuchel.
England?
Mit Harry Kane.
Echt?
Trotz seiner unpopulären Entscheidungen, die er getroffen hat und sich da wieder keine Freunde gemacht hat in England.
Ich glaube, da sind die Spanier und die Franzosen schon brutal gut aufgestellt. Brasilianer sind ja normal immer ein Thema, aber ich weiß nicht, wie die Mannschaft da aktuell intern aufgestellt ist.
Die haben aber auch echt so ein paar alte. Ne?
Der Neymar ist aber verletzt.
Der ist ja immer verletzt.
Nein, ich hoffe, dass wir weit kommen. Halbfinale wäre schon super, muss man sagen. Aber ich glaube auch, ich bin bei euch, das war Viertelfinale dann.
Okay,
Schluss dann schauen wir mal. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, weil wir uns ja eigentlich auch schon verabschiedet hatten, habe ich mir eine Sache noch aufgehoben. Nämlich Splänge schreibt einfach nur, dass er sich bedankt für zwei sorgenfreie Saisons bei dir. Ist ja auch mal ganz nett.
Ja, beim FCK, ne? Also das ist ja, vielen Dank einmal dazu. Aber das ist ja ein Dank an die Mitarbeiter und alle, was die leisten jedes Jahr. Wir sind ja auch gewachsen jetzt über die Jahre und ich bin da immer unheimlich stolz auf die Mitarbeiter, die ja schon wirklich schwierige Jahre, magere Jahre hinter sich haben und die sich dann auch mal auf sowas freuen dürfen. Das ist kein Misserfolg, im Gegenteil, wie wir es gesagt haben, es ist schon ein Erfolg, auch in dieser Liga so stabil durchzugehen. Es soll nicht alltäglich sein, man darf das nicht so abtun, genauso, dass das Stadion jedes Heimspiel voll ist. Da nochmal nur den Dank an die Fans zurück, das ist einfach fantastisch und ich hoffe, dass wir das weiter auch in der kommenden Saison so haben werden.
Wie läuft denn der Dauerkartenverkauf?
Boah, habe ich noch nichts gehört, aber ich glaube, wie jedes Jahr,
ähnliches
Szenario. Ja. Und wer noch nicht seine Karte dann abgemeldet hat, weil dann stehen schon die Nächsten in der Schlange, die dann zugreifen wollen. Also ich habe gehört, sehr gut. Ja.
Ich habe auf gute Schlussworte gewartet. Deine letzten Sätze, denke ich mal, waren sehr schön für den Podcast zu beschließen. Nochmal herzlichen Dank für den Besuch hier, Thomas Hengen.
Danke an euch.
Und das war
nur der FCK. Der SWR Sport Podcast. Ah!